Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
Und zu Gast ist eine spannende Frau. In den 90ern war sie die erste afrodeutsche Moderatorin im deutschen Fernsehen. Sie hat sich in mehreren Filmen und in ihrem Buch Mo und die Aria intensiv mit dem Thema Rassismus auseinandergesetzt. Sie ist ehrenamtliche Botschafterin für die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Herzlich willkommen in Leute, Mo Asumang. Hallo.
Na, hallo. Danke für die Einladung.
Frau Asumang, ich habe Sie gebeten, eine Mail vorzulesen, die Sie in Ihrem Buch veröffentlicht haben, in etwas gekürzter Form. Würden Sie das für uns machen, bitte?
Ja, also diese Mail kam aus dem Nichts. Ich habe keine Ahnung, wer sie geschrieben hat, das erstmal vorab. Da schreibt jemand an mich, was für ein lächerliches und erbärmliches Flittchen. Naja, was soll man von einem Primatenkind auch erwarten? Dieses widerliche Abfallprodukt der Rassenschande ist eine Beleidigung für Deutschland. Solche Kreaturen sollten fach- und sachgerecht entsorgt werden. PS, dieses Stück Scheiße ist dermaßen hässlich. Ein verkrüppelter Schimpanse ist dagegen ja geradezu ästhetisch.
Wie oft kriegen Sie solche oder ähnliche Mails?
Gott sei Dank jetzt gerade nicht so oft, aber als ich mich sehr viel mit den Neonazis und Rassisten getroffen habe, da kam schon doch ziemlich häufig so eine Mail. Ich habe auch Morddrohungen bekommen, wo ich dann eben quasi gleich umgebracht werden sollte. Und das ist natürlich nicht schön, weil man auch einfach nicht weiß, wer sie schreibt. Ist es jetzt der Nachbar oder ist das jetzt eine Mail, die kommt aus USA oder wo sitzt derjenige?
Sie haben es ja eben schon erwähnt, Sie haben sich über einen langen Zeitraum ganz bewusst Neonazis ausgesetzt, Deutschen bis hin zu amerikanischen Mitgliedern des Ku Klux Klans zum Beispiel, haben sich die Anfeindung ins Gesicht sagen lassen. Lässt Sie sowas heute inzwischen kalt, nachdem Sie so viel gehört haben von denen, oder geht es einem trotzdem noch nah?
Also ich habe mich ja so langsam vorgepirscht. Es ist ja eigentlich nicht so gewesen, dass ich da sofort hingegangen bin und stand unter 2000 Nazis. Obwohl, nee, die erste Nazi-Demonstration war tatsächlich unter 3000 Nazis. Aber da bin ich noch mit einem anderen Gefühl hingegangen, ein ganz anderes Körpergefühl. Heutzutage bin ich eher ja ein bisschen lässiger, weil ich eben weiß, die sind auch verunsichert, wenn sie mich sehen. Aber in der Zeit war ich einfach noch viel mehr Mo und selbst verunsichert. Und als ich da auf meine allererste Nazi-Demonstration gegangen bin, das war wirklich unter 3000 Nazis, bisschen Polizei stand da irgendwie rum, da ist mir quasi ja alles weggeflogen. Also mein Körper hat gezittert, gebebt, Hände, Schweiß gebadet, der ganze Körper. Also es war wirklich ganz, ganz schlimm und ich hatte mich überhaupt gar nicht mehr im Griff. Und als ich da angefangen habe, Fragen zu stellen, habe ich gemerkt, dass es dann langsam besser wird. Aber allein dieser Gang dorthin, wo ich auch noch bei jeder Polizeiwanne, also bei jedem Polizeiauto angefragt habe und geklopft habe, würdet ihr mich jetzt reinlassen, wenn ich jetzt hier rennen muss? Also das war schon ziemlicher Horror.
Ich meine, erstaunlich, dass Sie sich dieser Situation überhaupt ausgesetzt haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre dafür zu feige gewesen und hätte wahrscheinlich andererseits das Gefühl, das hat eh keinen Sinn, mit den Betonköpfen zu reden. Wieso sagen Sie trotzdem, wir müssen reden?
Ja, ich denke, das ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit einer Großfamilie. Wir sind ja hier in einer Großfamilie. Und wie macht man das in der Familie, wenn man ein Problem hat? Mama und Papa haben ein Problem. Wenn sie zusammenbleiben wollen, also wenn die Familie hält, dann nur, weil die Familie in der Lage ist zu kommunizieren. Die Familien, die nicht in der Lage sind zu kommunizieren, dann klappt das halt auch nicht. Ich sehe eben Deutschland als Großfamilie an und in dieser Großfamilie muss ich selber auch in der Lage sein zu kommunizieren, wenn ich ein Problem habe. Und wenn es jetzt jemand ist, der halt ein Rassist ist und der mir ins Gesicht sagt, geh zurück nach Afrika. Egal, ich muss in der Lage sein zu kommunizieren und habe dann vielleicht am Ende wirklich jemanden kennengelernt und vielleicht wirklich ein Problem mal berührt, auch bei dem Gegenüber, was er selber sonst nie berührt hätte.
Wann ist für Sie die Grenze erreicht, wo Sie sagen, da rede ich jetzt nicht weiter?
Naja, also wenn jemand mich schlagen würde, ja, also es war immer kurz davor.
Man kann ja auch verbal schlagen.
Man kann auch verbal schlagen, das stimmt. Also ich habe doch das eine oder andere gehört, wo ich wirklich gedacht habe, jetzt reicht. Jetzt möchte ich am liebsten weggehen. Aber mittlerweile weiß ich, dass die Leute einen provozieren wollen, ganz absichtlich und aus dem Gleichgewicht bringen wollen. Und so gesehen gehe ich da gar nicht drauf ein. Und also mittlerweile kann man mich da gar nicht so in die Enge treiben, dass ich dann eigentlich abhauen würde. Das würde überhaupt gar nicht mehr passieren. Nee.
Würden Sie zum Beispiel mit dem Polizisten sprechen, der George Floyd so lange die Luft abgedrückt hat, bis er tot war?
Ja, das würde ich machen.
Was würden Sie ihn fragen?
Also ich muss ehrlich sagen, also ich war natürlich schockiert, ne? Also was da passiert ist. Und ich habe mir also wider Willen dieses Video angeguckt. Das war wirklich ekelhaft. Aber dann dachte ich, okay, ich bin in diesem Thema ja auch unterwegs und dann muss ich es mir anschauen. Und ich fand es erstmal eklig, aber mein nächster Gedanke war tatsächlich, wie ist der groß geworden? Und das wäre wahrscheinlich auch meine Frage gewesen. Wie bist du groß geworden? Lebst du jetzt in einer Familie? Hast du Kinder? Wie bist du auf diese rassistischen Gedanken gekommen, die vielleicht in deinem Kopf sind? Wie kommst du dazu, vor laufender Kamera einen Menschen umzubringen? Also ich würde das Gespräch suchen.
Wenn man sich die Zahlen aus Amerika anschaut, die Rassismus untermauern, dann sind die wirklich brutal. Ich habe mal ein paar zusammengesucht. Also 5-mal mehr Afroamerikaner als Weiße werden inhaftiert. Für das gleiche Verbrechen erhält ein Afroamerikaner im Schnitt eine 20% längere Haftstrafe. Die Arbeitslosenquote der Afroamerikaner ist deutlich höher, die Gehälter sind deutlich niedriger und die medizinische Versorgung ist schlechter, was man ja jetzt an der Anzahl der Corona-Toten hat sehen können. Jetzt hat eine afroamerikanische Menschenrechtsaktivistin, die seit 2006 hier in Deutschland lebt und die nächste Black Lives Matter Demo für Berlin vorbereitet, gesagt, sie habe in Deutschland mehr Rassismus erlebt als in ihrem Heimatland USA. Ich gestehe, ich kann mir das bei den Zahlen, die ich gerade genannt habe, kaum vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein deutscher Polizist einen farbigen 8,5 Minuten die Luft abpressen würde, bis der tot wäre oder dass ein Farbiger eine 20% längere Haftstrafe für dasselbe Vergehen bekommen würde in Deutschland. Wie sehen Sie das?
Also ich habe tatsächlich eigene Erfahrungen mit der Polizei gemacht. Und zwar war das am 1. Mai, ist schon 20 Jahre lang her, aber sowas ist auch heutzutage passiert, auf dem Alexanderplatz. Da wurde ich zusammengetreten. Also das war wirklich eine ganz komische Situation. Ich lief in so einer Seitenstraße in der Nähe von der 1. Mai-Demo entlang. Ja, ich wollte mich eigentlich nur in die Sonne setzen und ich wollte da ein bisschen spazieren gehen. Also nichts Besonderes. Und dann sehe ich eine Polizeiwanne in die entgegengesetzte Richtung der Einbahnstraße kommen. Und es war eigenartig, weil die Tür war geöffnet. Und die guckten da raus und dann haben die so ein bisschen rumgeschaut, die Lage gescannt, sage ich jetzt mal so. Und dann haben die mich gesehen und dann sind die einfach aus diesem fahrenden Polizeiauto rausgesprungen und direkt auf mich zugerannt. 5 Polizisten. Und ich wusste natürlich nicht, was ich machen sollte. Ich war ja nicht kriminell, ich hatte ja nichts gemacht. Trotzdem bin ich weggelaufen. Unglaublich. Ich bin einfach um mein Leben gerannt, weil ich dachte, wer weiß, vielleicht ist das gar nicht die Polizei oder so. Und dann bin ich irgendwann gestolpert und die haben mich dann zusammengetreten.
Haben Sie das zur Anzeige gebracht damals?
Nee.
Warum nicht?
Ja, weil zu der Zeit war ich einfach noch ganz anders drauf. Da dachte ich, na gut, ich habe eine dunkle Hautfarbe, das gehört dazu, das ist normal, also kannst du da auch nichts machen. Das wird sowieso niemals untersucht werden, wenn ich jetzt da ankomme. Also ich habe mir da gar keine Hoffnung gemacht und demzufolge habe ich das auch nicht zur Anzeige gebracht. Also heutzutage würde ich das natürlich machen, das ist ganz klar, das muss man machen. Aber irre, ne? Also ja, wenn man eben mit einer dunklen Hautfarbe aufwächst, dann denkt man, ja, sowas ist normal.
Und das war ja auch nicht die erste Gewalterfahrung, die Sie gemacht haben.
Das stimmt. Ja, also als Taxifahrerin habe ich auch Gewalterfahrungen gemacht. Da hat einer meinen Kopf aufs Taxidach draufgeknallt, mehrmals. Der wollte, dass ich mit ihm durch einen dunklen Wald fahre, was ich aber nicht gemacht habe. Und da habe ich ihn rausgesetzt und dann ist das passiert. Einer hat mich mit einer 9mm bedroht und direkt auf meinen Kopf gezielt. Es war auch ein Rassist. Dann in der Straßenbahn bin ich mal attackiert worden. Da habe ich so eine kleine Fahrgastbefragerin war ich in der Straßenbahn, so eine kleine Umfrage gemacht und fragte einen, der auch ein bisschen aussah wie ein Rassist, den ich aber trotzdem gefragt habe, na, sind Sie zufrieden mit dem Streckennetz? Und da ist er mir an die Gurgel gegangen, hat mich wirklich also nach oben gezogen und hat mich von einer Straßenbahnhaltestelle bis zur nächsten einfach festgehalten und die Beine baumelten wirklich in der Luft. Ja, sowas kann einem passieren. Ne?
Und keiner hat was gesagt, oder?
Ja, das war auch eigenartig, dass eben keiner was gesagt hat. Ja, die Leute haben aus dem Fenster geguckt und Zeitung gelesen. Die wissen halt auch nicht, was sie machen sollen. Das ist eben auch gar nicht mal so einfach. Man hört es ja von vielen Fällen, dass wenn man sich einmischt, gerade weil das ja auch so ein großer Typ war, dass man da vielleicht selbst irgendwie zu Schaden kommt, geschlagen wird oder vielleicht sogar umgebracht wird. Ich habe mir da oft Gedanken drüber gemacht, wie kann man denn eigentlich Zivilcourage zeigen, wenn man da ganz alleine ist, geht das nicht. Ne? Also ich würde...
Kann man eigentlich nur die Polizei rufen.
Ja. Ja, man kann natürlich die Polizei rufen, aber wenn es eben so ein akuter Fall ist, was macht man da? Man kann da nicht einfach so sitzen wie die Leute damals in der Straßenbahn und zuschauen, dass sowas passiert, wenn da jemand gewürgt wird und keine Luft bekommt. Man sollte sich ganz schnell Leute suchen, von überall her, in der Straßenbahn oder auf der Straße, und einfach rufen, kommt her, ich brauche euch eure Hilfe, kommt her. Und dann ist man vielleicht eine Gruppe von 10 Leuten und dann kommt jetzt das Entscheidende. Man darf nicht auf den Aggressor zugehen. Nein, man sollte dann auf das Opfer zugehen und dann gemeinschaftlich mit diesen 10 Leuten das Opfer in den Arm nehmen und das Opfer einfach langsam wegziehen und mitnehmen. Dann ist es ein ganz anderer Fokus. Dann ist wieder der Fokus bei einem selber, bei einer Menschlichkeit und eben nicht bei diesem Hass.
Das waren eben, fand ich, 3 sehr schlimme Geschichten, die Sie erzählt haben. Und die zeigen, dass es hier wohl Rassismus gibt, auch gewalttätigen Rassismus. Trotzdem, um nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, würden auch Sie sagen, dass es in Deutschland sogar mehr Rassismus gibt als in den USA?
Nein, das würde ich nicht sagen. Aber diese ganz kleinen rassistischen Attacken oder einfach Racial Profiling, dass man eben über die Hautfarbe identifiziert wird als jemand, der was Böses gemacht hat,
also sprich,
und dann
wird
eher
kontrolliert,
mal rausgezogen wird, eher mal gefilzt wird, eher mal eine blöde Frage gestellt bekommt. Also das passiert wirklich ganz oft und das passiert mir auch immer noch. Ja.
Wie reagieren Sie, wenn sowas passiert, dass Sie merken, ich werde jetzt öfters rausgezogen und meine hellhäutige Freundin nicht zum Beispiel?
Ja, also hellhäutige Freundin zum Beispiel sagen, also ich bin vielleicht 3-mal in meinem Leben von der Polizei angehalten worden. Da können aber Leute mit einer dunklen Hautfarbe ein Lied von singen, wie oft denen das passiert ist. Also wenn ich am Flughafen bin und ich werde dann berührt, ich meine, im Moment ist das jetzt gerade nicht so, ne? Und dann habe ich eher mal einen lockeren Spruch auf der Lippe, dann sage ich, naja, heute hatte ich ja noch keine Massage, ist aber schön. Ja, sowas sage ich dann mal, weil irgendwann fällt einem dann halt auch wirklich nichts mehr ein, weil es ist einfach müßig.
Jetzt sind im letzten Jahr bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes 10% mehr Meldungen wegen rassistischer Übergriffe eingegangen als im Jahr zuvor. Denken Sie denn, es gab tatsächlich mehr Übergriffe oder trauen sich die Leute vielleicht jetzt eher tatsächlich, die zur Anzeige zu bringen?
Ja, ich glaube, dass die Leute sich vielleicht ein bisschen mehr trauen, vielleicht denken die Leute, wir müssen jetzt mal langsam unser Recht einfordern. Also man könnte sagen, es ist Rassismus, manchmal ist es Antisemitismus, aber vielleicht geht es auch einfach um Gerechtigkeit und dieses Gefühl, dass Gerechtigkeit jedem Menschen zusteht. Also ich glaube, das merken wir auch im Moment in dieser Corona-Zeit, das wird irgendwie immer stärker.
Haben Sie denn für sich, Sie leben ja in Berlin, also eine echte Multikulti-Stadt eigentlich, haben Sie denn für sich das Gefühl, dass so ein latenter Rassismus, also kein gewalttätiger, sondern so ein latenter Rassismus in den letzten 20 Jahren zum Beispiel zugenommen hat.
Ja, muss ich sagen, also seit Pegida, Kögida, Legida, wie es alles heißt, ja, hat sich da eine Menge verändert. Dann kam ja die AfD und dann waren es plötzlich viele.
Ist gesellschaftsfähig geworden.
Ja, dann waren es plötzlich viele und diese vielen haben auch gemerkt, dass sie viele sind. Vorher hatte man vielleicht, sagen wir mal, ein paar tausend Neonazis in, ich will jetzt keinem Bundesland zu nahe kommen, aber ich sage jetzt mal Mecklenburg-Vorpommern oder so, ne? Also da ist es ja wirklich, in vielen Städten gibt es ja teilweise 40% Rassisten, also unglaublich. Aber in dem Moment, wo eben diese AfD auf die Matte kam und man eben gemerkt hat, ja, die sind auch untereinander vernetzt, weil das sind ja normale Bürger, die haben natürlich auch Internet oder ihre Facebook oder sonst wie Blogs. Da haben die eben gemerkt, dass sie eine bestimmte Stärke haben. Und das haben sie quasi auch über den Blick, über den bösen Blick weitergegeben oder auch über Sprüche weitergegeben. Ich für meinen Teil, ich will mich da gar nicht jetzt großartig beschweren, weil ich drehe das immer um. Also ich versuche, die Dinge immer umzudrehen und dann habe ich jetzt eine ganz andere Technik als andere Leute. Wenn mich jetzt jemand anpöbelt oder mir den bösen Blick zuschießt, gehe ich eher hin. Und ich denke mir, jetzt habe ich doch eher die Chance, auch mit dieser Person ins Gespräch
zu
kommen.
Bringt das denn was? Kommt sie mit dir ins Gespräch?
Ja, weil das habe ich ja sonst gar nicht. Und ich stelle mir dann halt auch oft vor, angenommen, wir wären jetzt in so einer Zeit, wie damals eben meine Großeltern, kurz bevor die Nationalsozialisten an die Macht gekommen sind. Angenommen, das wäre jetzt so eine Zeit. Wäre das nicht denn meine Pflicht auch, zu schauen, wo sind die Rassisten, was kann ich jetzt noch machen, kann ich jetzt irgendwie noch helfen, den Hebel umzulegen, dass es eben nicht in diese extreme Richtung weitergeht. Das heißt also, jetzt habe ich doch die Chance und in dem Moment, wo sie sich plötzlich alle raustrauen, ist das eine Chance.
Ergreifen die denn die Chance, mit ihnen zu sprechen?
Also komisch,
ich glaube das. Ja, ich kann mir nur nicht vorstellen, dass es was bringt, aber sie können mich gerne vom Gegenteil überzeugen.
Ja, es bringt was, aber es bringt nichts, sich einem Rassisten gegenüberzustellen und die Wut zurückzuspiegeln. Also dann stehen einfach nur zwei wütende Menschen voreinander. Ne? Wenn ich aber sage, okay, ich weiß genau, dieser Rassist steht morgens auf, klappt sein Handy auf, und da sieht er seine Blogs, die sind rassistisch, seine Twitter- und Facebook-Accounts, die sind rassistisch, weil die natürlich auch in ihrer Blase sind, ja. Dann weiß ich, der kann gar nicht auf andere Gedanken kommen oder die, sind ja auch Frauen dabei. Das heißt, wenn ich jetzt da meine Fragen reingebe, wenn ich jetzt mit meinen Fragen komme, die ja ganz andere sind als die Fragen, die sich Rassisten stellen, dann wird er erstmal wachgerüttelt. Weil das sonst ja normalerweise nicht passiert. Das heißt, also ein Rassist kann sich, glaube ich, nur verändern, wenn er tatsächlich auch mal was anderes gefragt wird. Also ich mache das immer so und das funktioniert, ja.
Finde ich großartig, muss ich wirklich sagen. Wenn jemand zu Ihnen sagt, geh nach Hause, Neger oder so, ja, dann ist es ja ganz klar rassistisch. Aber wo fängt für Sie Rassismus im Alltag an?
Wo fängt es an? Ich würde sagen, also wenn man sein Kreuz bei einer Partei macht, wo man eben ganz genau weiß, dass die rechtsextreme Tendenzen haben, wenn man da sein Kreuzchen macht, ohne sich darüber Gedanken zu machen, was dann letztendlich über diese Politik mit Menschen wie mir passiert, finde ich, ist man Rassist. Da hat man noch nichts gemacht, noch gar nichts, ja, außer sein Kreuzchen und zwar ein Scheiß-Egal-Kreuzchen. Das war bei den Nationalsozialisten auch so. Die wussten ja ganz genau, was damals passiert, wie über die Juden hergezogen wurde. Das wussten die, was Hitler geplant hat. Es war alles klar. Aber trotzdem haben sie ihr Scheiß-Egal-Kreuzchen gemacht und haben eben dadurch hingenommen, was eben damals mit der jüdischen Bevölkerung passiert ist.
Wie würde denn Alltagsrassismus noch aussehen? Ein gutes Beispiel, was viele Farbige erzählen, die tolle Afrohaare haben, dass Leute ihnen zum Beispiel ungefragt ins Haar fassen.
Ja, stimmt. Schönes Beispiel habe ich jetzt schon lange nicht mehr erlebt, weil mir traut sich das jetzt keiner mehr, ja. Aber früher, das war gang und gäbe. Also, dass man einfach den anderen nicht so respektiert und einfach da mal so reingreift.
Was wäre denn,
weil ich finde, bei Ihnen würde das doch keiner machen, oder?
Ich habe das auch schon erlebt, lustigerweise. Ich habe das in Ländern erlebt, in denen es eben wenig Blonde gibt.
Okay.
Wobei ich sagen muss, dass dann oft Leute kamen und gefragt haben, ob sie mal das Haar anfassen dürfen. Das war für mich völlig in Ordnung, hat mich sogar gefreut, weil ich dachte, ach komm, das ist für die was Besonderes.
Ja, aber der Unterschied, den haben Sie ja eben gerade genannt. Sie wurden gefragt.
Also wenn ich mit Ihnen jetzt eine Weile im Gespräch wäre, ich würde sagen, Sie haben so tolle Haare, darf ich die mal anfassen, wäre das für Sie kein Problem?
Nö, das wäre für mich kein Problem. Nee.
Weil die Grenze ist manchmal wirklich nicht einfach. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Eine Freundin von mir war in ihrem Literaturkreis und hat dort gesagt, dass draußen vor der Tür zufällig ein farbiger Mann vorbeilief, dass sie dunkelhäutige Menschen attraktiv findet. So. Und da sind die anderen über sie hergefallen und haben gesagt, das sei rassistisch. Sie ist aus allen Wolken gefallen. Mhm. Ja. Ich auch, als sie es mir erzählt hat, weil sie wirklich jemand ist, von dem ich sagen würde, sie ist extrem vorurteilsfrei. Ist sowas rassistisch, wenn man sagt, ich finde dunkelhäutige Menschen attraktiv?
Nee.
Also man greift sich schon eine Gruppe raus, das ist klar, aber es ist ja auf der anderen
wenn
Seite.
Nee, wenn man das mag, ja. Also man würde ja auch sagen, ich mag Männer oder Frauen mit grünen Augen oder blauen Augen, das gefällt mir. Oder ich mag Leute, die ein bisschen Hüftspeck haben oder so, kann man ja auch sagen. Und wenn man sagt, ich mag Leute, die eine dunkle Hautfarbe haben, weil es vielleicht gesünder aussieht, keine Ahnung, oder weil man vielleicht eine schöne Erfahrung gemacht hat mit jemandem, den man noch aus der Kindheit kennt, das würde ich wirklich nicht als rassistisch, also ich würde es nicht als rassistisch empfinden. Ich kann mir aber vorstellen, dass es eben Leute gibt in der afrodeutschen Community, die da wirklich ausflippen würden.
Da frage ich mich aber nur, warum? Weil das ist ja einfach wirklich eine persönliche Geschmacksvorliebe. Wenn ich sagen würde, ich stehe auf dunkelhaarige Männer und nicht so auf Blonde, würde ja auch keiner was daran finden.
Ja, also da können Sie jetzt nicht mich fragen, weil da müssten Sie wirklich andere fragen. Also da, ich kenne ja nur meine Antwort dazu. Mich persönlich würde das jetzt nicht stören.
Was ist mit der Frage, die haben Sie wahrscheinlich auch schon gerade als Taxifahrerin immer mal wieder gestellt bekommen, wo kommst du her?
Also die Frage, die hat mich also wirklich schon an den Rand des Wahnsinns gebracht, ja. Weil das ist einfach diese ewige Frage, wo kommst du her? Ich komme aus Kassel. Nee, wo kommst du wirklich her? Ich komme aus Kassel. Sag doch mal, wo kommst du denn wirklich her? Naja, aus Kassel, Motzstraße. Was willst du noch wissen? Ja. Und das ging wirklich. Und natürlich, als ich Taxifahrerin war, war das ganz extrem. Ich denke, dass viele Leute das nicht so rassistisch gemeint haben, sondern sie wollten einfach wissen, wo kommt die dunkle Hautfarbe her und vielleicht irgendwie ins Gespräch kommen.
Also wenn die fragen würden, wo kommen ihre Eltern her?
Wo kommen deine Eltern her? Oder du hast doch bestimmt Roots in Deutschland, aber auch noch in einem anderen Land. Da kann man einfach ein bisschen spezifischer fragen und dann hat man auch das Gefühl, dass derjenige sich wirklich interessiert. Aber das Krasse ist ja, wenn man dann sagt, mein Vater kommt aus Ghana, ne, dann ist der nächste Satz oft gewesen, ach, du kommst aus Ghana. Ach Mensch, Ghana ist ja so ein schönes Land. Ne? Sie lachen, aber das ist natürlich dann immer ein bisschen eigenartig für mich gewesen als Kind, wenn die das gesagt haben oder auch heutzutage.
Weil sie damals ja auch als Kind gar nicht in Ghana waren.
Auch immer noch. Ja. Weil ich komme ja nicht aus Ghana, sondern mein Vater kam aus Ghana und ich komme aus Kassel, ja, Motzstraße. Und warum man das nicht akzeptiert oder sieht, also wenn man voreinander steht und sich ganz normal auf Deutsch unterhält, also wie kann man dann sagen, du kommst aus Ghana? Also ich finde das eigenartig. Aber ich habe als Taxifahrerin da natürlich dann immer noch einen oben drauf gesetzt, weil das war mir dann irgendwann zu bunt und dann fing ich dann an, wenn einer gesagt hat, wo kommst du her? Und dann habe ich gesagt, ja, also mein Vater kommt aus China, meine Mutter kommt aus Polen, ja, dann bin ich in Togo aufgewachsen und daher kommt die dunkle Hautfarbe. Und das war dann eben so eine wirklich krude Antwort, dass derjenige sofort wusste, nee, da fragst du jetzt mal lieber nicht weiter.
Da haben die Leute erstmal eine Weile drüber nachdenken müssen, schätze ich.
Ja, na, aber das, nee, ich meine, das ist vielleicht erstmal so nur eine kleine Frage und reg dich doch nicht auf und so. Aber wenn man das wirklich sein ganzes Leben lang immer gefragt bekommt, plus diese Sachen mit den Haaren und plus andere Dinge, die einem da passieren, dann ist das ein bisschen so, als wäre, würde man eine kleine Nadel immer auf dieselbe Stelle draufstechen. Immer auf dieselbe Stelle. Mhm. Und dann tut's wirklich weh.
Na, kann ich verstehen.
Irgendwann.
Kann ich gut verstehen. Wann haben Sie denn als Kind zum ersten Mal Rassismus erlebt?
Ich glaube, als ich 2 Jahre alt war, da wurden wir aus dem Haus geschmissen. Die wollten nicht, dass der dunkle Vater, also mein Vater war sehr schwarz, ja, und meine Wenigkeit da eben ein- und ausgehen. Und ja, dann haben sie gesagt, ja, Mama und Oma, ihr müsst jetzt gehen und das Kind und den Mann nimmt er mit.
Ja. Richtig hart.
Ja.
Dass ihre Eltern nicht zusammenleben konnten. Sie haben es ja erwähnt, ihr Vater kam aus Ghana, die Mutter war Deutsche. Hing das auch mit Rassismus zusammen?
Interessanterweise ja, aber von der anderen Seite. Jetzt denken die Leute wahrscheinlich, was erzählt die denn von der anderen Seite? Geht das denn auch? Ja. Also mein Vater wurde zum Studium nach Deutschland geschickt und hat dann eben meine Mutter dort getroffen. Und dann wurde meinem Onkel, der meinem Vater das Geld gegeben hat, also ihn finanziert hat für das Studium, dem wurde erzählt, dass mein Vater mit einer Weißen zusammen ist. Und dann, ja, sollte mein Vater sofort dort weg oder dort bleiben und dann hätte er aber kein Geld mehr gehabt. Und dann konnte er sich jetzt entscheiden, bleibt er jetzt bei der weißen Frau oder geht er eben zum Studieren in ein anderes Land, jetzt eben in dem Fall nach England und bleibt dann in England und ja, lässt seine Familie zurück, aber kann eben das Studium zu Ende führen. Und mein Vater hat sich dann eben für das Studium entschieden. Ja, und er hat sich aber wirklich sein Leben lang Vorwürfe gemacht, dass er das gemacht hat und hat auch nie wieder geheiratet. Mhm. Also es hat ihm schon wehgetan auch, dass er das gemacht hat. Aber das war Rassismus seitens des Onkels, der aus Ghana kam, der war dann Wirtschaftsminister. Und Ghana war das erste Land, was aus dem Commonwealth ausgetreten ist. Und ja, deshalb haben die natürlich gedacht, wir machen jetzt afrikanische Politik und weiße Frauen passen da nicht rein. Man stellte sich weiße Frauen so vor, wenn mein Vater die Frau mit nach Ghana genommen hätte nach dem Studium, dann wäre die da mit einem Sonnenschirm nur durch die Gegend gelaufen und er hätte nicht gearbeitet. Und das waren so die Gedanken von dem Onkel.
Also Rassismus geht auch von der anderen Seite.
Natürlich,
immer, wenn
ja.
Man die Unterschiede zwischen Menschen aufgrund der Hautfarbe zu sehr betont. Ihre Großmutter hat, habe ich gelesen, als sie erfahren hat, dass ihre Tochter ein farbiges Kind erwartet, auch gesagt, ich werfe mich vor die Straßenbahn. Die hat sie aber später dann großgezogen und war für sie ja die maßgebliche Vertrauensperson eigentlich gewesen. Was für ein Typus Frau war das?
Ja, Oma Charlotte. Charlotte Henschke aus Dresden. Sie kam aus Dresden und ansonsten hatte sie ein dunkles Geheimnis. Und das Geheimnis war, dass sie früher bei der SS gearbeitet hat. Das wusste aber keiner.
Das haben Sie auch erst nach Ihrem Tod erfahren?
Das habe ich nach dem Tod erfahren, Gott sei Dank, weil ansonsten hätte ich wahrscheinlich meine Großmutter aus meinem Leben verbannt und hätte ihr wahrscheinlich nicht die Chance gegeben, die sie verdient hätte, also das zu erklären. Ja. Und sie hat mich großgezogen ohne Rassismus. Ich habe auch nie irgendwas anderes von ihr gehört. Antisemitismus, also sowas gab's da nicht. Also sie hat eher mal gesagt, wenn ich dann weinend nach Hause kam und gesagt habe, da hat jemand Neger zu mir gesagt, das böse N-Wort darf man eigentlich gar nicht sagen. Da hat sie gesagt, dann sag doch du Kalkeimer. Also nee, sie war wirklich gut zu mir und sie hat sich verändert. Und das gibt mir eben auch den Mut zu sagen, die Leute, die jetzt eben Rassisten sind, die können auch wieder normal werden, ja. Denn wenn man sich mal vorstellt, wie lange meine Großmutter in dieser Zeit des Nationalsozialismus die Propaganda erlebt hat, die Propagandamühle ist ja unglaublich, dann fragt man sich, wie kann man überhaupt davon wieder wegkommen, ja. Tatsächlich hat sie es geschafft, weil ja plötzlich eben da so ein schwarzes Baby in der Wiege lag. Na, und da musste sie sich eben verändern und das hat sie auch getan.
Jetzt sind Sie heute, wie man merkt, eine selbstbewusste, taffe Frau, aber so wird man natürlich nicht geboren. Wie wichtig war es Ihnen, als Sie aufgewachsen sind, als Jugendliche, genauso zu sein wie die anderen, wie die weißen Mitschüler, bloß nicht aufzufallen?
Das war mir ziemlich wichtig. Ich wollte einfach dazugehören. Das, glaube ich, ist was ganz Normales. Also jedes Kind möchte dazugehören. Und wenn man dann eben eine dunkle Hautfarbe hat, dann muss man sich was einfallen lassen. Und was mir dann eben als Kind zum Beispiel aufgefallen war, die anderen haben nicht so einen abstehenden Hintern wie ich. Und dann habe ich mich halt in super, super enge Hosen reingezwängt. Also wirklich so eng, dass ich keine Luft mehr bekommen habe. Ja. Also das habe ich viele Jahre lang gemacht. Ist natürlich auch total dumm. Oder die Haare habe ich mir geglättet. Die schönen Löckchen, würden andere sagen. Aber ich habe sie mir eben geglättet mit einer Chemie, die wirklich die Kopfhaut absolut verätzt. Und was ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl ist. Was im Übrigen auch die Amerikanerinnen, fast alle.
Machen viele, ne?
Ja, selbst Michelle Obama hat ja keinen Afro-Look, oder?
Nee. Nee, die trägt sie immer glatt und genau. Leicht lockig.
Genau, das bedeutet, man will dazugehören und man möchte die gleiche Chance haben und deshalb glättet man sich die Haare. Und das habe ich eben dann als Kind auch gemacht.
Als Sie später dann das Erotikmagazin Liebe Sünde moderiert haben, waren Sie da schon die selbstbewusste Frau von heute oder immer noch nicht?
Nee. Also so, wenn ich jetzt da zurückschaue auf diese erste Moderationszeit, würde ich sagen, nee, ich war nicht selbstbewusst. Ich stand zwar vor der Kamera und habe da meine selbstgeschriebenen Texte aufgesagt, ja, die auch sehr gut angekommen sind, aber also gerade was das Thema Identity, ja, Identität als Afrodeutsche angeht, war ich also überhaupt noch nicht angekommen, weil ich mir auch keine Gedanken gemacht habe. Das war wirklich erst mit dieser Morddrohung, die dann kam.
Wollte ich gerade sagen, absurderweise haben ausgerechnet Neonazis Ihnen zu dieser Identität und zu diesem Selbstbewusstsein verholfen. Sie haben nämlich von der Band White Aryan Rebels in einem Song eine Morddrohung bekommen, als Sie den Song zum ersten Mal gehört haben. Haben Sie das ernst genommen, die Bedrohung? Oder haben Sie gedacht, die haben noch was an der Klatsche?
Also ich habe einen Anruf bekommen von Kontraste war das, ja, ARD Kontraste, und ich sollte ins Studio kommen, um mir ein Lied anzuhören von Neonazis, wo ich erwähnt wurde. Und dann bin ich da hingegangen und habe es tatsächlich dort in dem TV-Studio zum ersten Mal gehört, das Lied. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe einfach nur die Augen aufgerissen und es war mir ganz mulmig und dann habe ich irgendwann gesagt, könnt ihr den Scheiß ausmachen. Es war mir aber in dem Moment noch nicht so wirklich bewusst, wie das mein Leben verändert.
Aber es hat Ihnen dann letztlich Angst gemacht.
Das hat mir Angst gemacht. Nicht wirklich sofort in dem Moment, als ich dort saß und das gehört habe und auch was dazu sagen sollte, sondern eher dann schon auf dem Heimweg. Die Kugel ist für dich. Ich sitze in meinem alten Benz und der hat auch Fenster. Mhm. Ja, die Kugel ist für dich. Ich sitze zu Hause am Küchentisch neben dem Fenster. Da kann auch eine Kugel durchgehen. Und so waren eben Fenster zum Beispiel eine ganz lange Zeit einfach ein Tabu, da habe ich mich nicht mehr hingesetzt.
Wie lange hat es gedauert, bis Sie gesagt haben, jetzt reicht's, ich stelle mich meiner Angst und ich gehe ganz gezielt auf diejenigen zu, die mich bedrohen und beschimpfen?
Ja, 4-5 Jahre. Ja.
Sie haben aber lange gelebt mit dieser Angst.
Ja, auch danach auch noch. Ja, danach auch noch. Also was ich jetzt zum Beispiel immer noch mache, wenn ich mal ein Auto habe, also ich habe kein eigenes mehr, aber so einen Leihwagen und ich bin an der Raststätte, hol mir dann noch irgendwie was zu trinken, gehe wieder zurück, dann mache ich den Kofferraum hinten auf und guck, ob da einer jetzt drin sitzt, ja. Also es gibt noch so ein paar absurde Dinge, die da auch aus der Zeit hängen geblieben sind.
Sie haben sich ja allen möglichen Neonazis gestellt. Vorhin haben Sie ja schon erzählt, als Sie da auf dieser Neonazi-Demo waren, in Brandenburg war das, glaube ich. Dann waren Sie auf einer Pegida-Demo, Sie waren in einem Love-Chat der Neonazis, wo die eben neue Partner
sind. Das ist mein Lieblingskapitel im Buch, ja.
Haben Sie einen Ihrer Chatpartner getroffen?
Naja, das beschreibe ich da ja auch. Ich habe ja da mit den wildesten Leuten gesprochen, die ja dann auch oft in ihrer E-Mail-Adresse eine 88 hatten. 8 ist der achte Buchstabe H und 88 ist HH und was das heißt, brauche ich jetzt hier nicht aussprechen. Und das waren wirklich extreme Leute, die dann auch wissen wollten, ob ich auch ideologietreu bin und haben mir komische Fragen gestellt.
Haben Sie den Test bestanden, ja.
Ja, irgendwie habe ich dann natürlich mich schlau gemacht und dann erst geantwortet. Und dann habe ich tatsächlich einen auch am Bahnhof Lichtenberg in Berlin dann getroffen, der sich dann erstmal so breit hingestellt hat. Er hat die Arme so rechts und links so aufgestellt, um sich breiter zu machen. Ja, also wie im Tierreich quasi. Und dann stand er eben vor mir und ja, letztendlich wäre er mit mir mitgegangen. Ich hatte mein Babyalbum dabei und habe ihm dann von meiner weißen Großmutter erzählt und von meiner Mutter und von meinem Vater. Und naja, aber der wollte jemanden kennenlernen und naja, der wäre auf jeden Fall, also der wäre mitgegangen. Ne?
Und das hätte ihn nicht gestört in seiner Ideologie, dass sie farbig sind?
In dem Fall nicht.
Tja. Verrückt.
Ja.
Was war denn die gefährlichste Situation, die Sie erlebt haben?
Ja, mit Sicherheit in Amerika, als ich beim Ku Klux Klan war. Ne, das sind die mit den Mützen und den dunklen Löchern statt der Augen. Man sieht die Augen nicht. Das ist ein ganz, ganz komisches Gefühl.
Sie haben sich mit denen, habe ich gelesen, am Waldrand getroffen.
Ja, bin ich noch die ganze Zeit durch die Gegend gefahren und habe in der Stadt gefragt, wo ist denn hier das Clan-Treffen? Wusste keiner. Ich war bei der Polizei. Die haben gesagt, ja, sowas gibt's hier gar nicht. Und eine Tankstellenfrau hat mir dann den Hinweis gegeben, ich sollte doch die Straße runterfahren. Da waren dann so Traktoren, die hatten diese Rebellenfahnen, diese Südstaatenfahnen dranhängen und dann sollte ich doch da rechts den Weg reinfahren. Und kürzlich habe ich meine Kamerafrau, mit der ich das ja da gedreht habe, mit zwei Kamerafrauen, wieder getroffen. Habe ich so ein Lecture gegeben für die Filmuni und da erzählte sie etwas, was ich gar nicht mehr wusste. Und zwar hatte diese Tankstellenfrau uns sogar ein Maschinengewehr angeboten. Das könnten wir dann später wieder zurückbringen, wenn wir denn später überhaupt wiederkommen.
Aber sie haben es nicht mitgenommen.
Nee, auf keinen Fall.
Aber die hatten Maschinengewehre dabei.
Ja, die hatten, also selbst die Ku Klux Klan-Männer, die dann eben kamen, hatten Maschinengewehre dabei. Die lagen auf dem Rücksitz vom Auto.
Und sie hatten keine Angst, dass die, wenn sie sehen, da ist eine Farbige, dass die auf sie losgehen?
Das war schlimm, weil die Tankstellenfrau eben vorher auch sagte, die haben da den ganzen Tag schon Alkohol eingekauft. Also das ist wirklich gefährlich. Willst du das wirklich machen? Und wahrscheinlich als Amerikanerin würde ich das nicht machen, weil ich wüsste ja, wahrscheinlich würde das sogar in den Genen sein, dass man sich dagegen sträubt, überhaupt dahin zu gehen, weil ja jahrhundertelang wurden die Häuser angezündet, Menschen gelyncht, aufgehängt und wirklich schlimme Sachen. Also als Deutsche mit der Erfahrung, die ich eben schon vorher gemacht habe mit Neonazis auf Demos, habe ich ja schon so ein bisschen geübt, habe ich mich jetzt dahin gewagt, aber ich glaube nicht, dass ich das als Amerikanerin gemacht hätte, nee.
Was haben Sie die denn gefragt, die Ku Klux Klan-Leute?
Ach, ich habe zum Beispiel eine ganz simple Frage gestellt. Warum verbrennt ihr ein Kreuz? Na, das ist das Erkennungszeichen des Clans. Und stehen dann eben in diesem Clan-Fummel mit dieser Mütze drumherum und feiern dann. Und er sagte, das machen wir für Jesus Christus, weil Jesus von der Dunkelheit ins Licht geht. Und dann habe ich kurz überlegt und habe dann gesagt, aber Jesus liebt doch auch die Schwarzen. Da wackelte nur die Mütze, ja, also da hat er überhaupt nichts mehr zu sagen können. Das ist das, was ich meine. Man muss die Leute antippen mit einer bestimmten Frage, weil offensichtlich hat niemand in seiner Community sich darüber Gedanken gemacht, ja, okay, vielleicht haben wir hier das falsche Symbol, Jesus, weil ich habe gesagt, Jesus steht doch für Liebe. Das ist ihm dann auch ganz klar geworden und ich glaube, das war ihm auch ein bisschen peinlich, aber es hat offensichtlich in seinen eigenen Reihen keiner gefragt. Also dort in diesen Gruppen wird nichts kritisch hinterfragt und das ist das Schlimme und das ist genau das, was wir ändern können.
Aus diesen Begegnungen sind tolle Filmprojekte entstanden. Sie waren zweimal für den Krimi-Preis nominiert. Es ist ein Bestseller entstanden, Mo und die Aria.
Da!
Genau.
Hab's dabei.
Aber unabhängig von den Erfolgen, was war für Sie denn die wichtigste Erkenntnis, die Sie für sich selbst aus diesen Begegnungen mitgenommen haben?
Oh je, das sind so viele Erkenntnisse, die ich da gewonnen habe. Also Eine ganz wichtige Erkenntnis ist, tatsächlich habe ich die erlebt, als ich bei einem Rassisten in Amerika war, Tom Metzger, weltberühmter Neonazi, auch mal Clan-Chef gewesen. Und ich habe vor dem gestanden und der hat mir schlimme Sachen ins Gesicht gesagt. Dein Vater ist ein Genentführer, der hat die Gene deiner weißen Mutter geraubt, um seine Rasse aufzuwerten. Ich nehme dich mit in den Zoo, dann siehst du, wo du herkommst. Und, ja. Und er hat versucht, mich aus dem Gleichgewicht zu bringen, damit ich quasi in seine Wut reingehe. Das ist so eine Wut- und Hassschleife, sage ich immer, wo die versuchen, einen in ihre Wut reinzuziehen. Und wenn man das weiß, dass Rassisten genau das machen, da kann man dann echt locker da sitzen oder dastehen und da nicht drauf eingehen. Und dann ist das so, als würden diese Pfeilspitzen von Hass und Rassismus oder auch Antisemitismus, überhaupt ja Menschenfeindlichkeit, diese Pfeilspitzen, als würde man sie an seinem Körper vorbeiziehen und sie laufen irgendwie ins Leere. Und das habe ich wirklich kapiert. Das funktioniert. Das funktioniert absolut. Wer jetzt hier zuhört, wer eben eine dunkle Hautfarbe hat oder irgendwie anders ist und wer jetzt solchen Rassismus erlebt, wirklich schützt euch, indem ihr bei euch bleibt, zieht diesen Hass an euch vorbei, bleibt bei euch, bei eurer Menschlichkeit. Das ist wirklich der beste Schutz.
Sie gehen ja mit den Filmen, die Sie gemacht haben, auch an Schulen, stellen die Schülern vor, diskutieren mit Schülern. Was ist denn für Sie die wichtigste Botschaft, die Sie diesen Schülern mitgeben wollen?
Dass man das selbst in die Hand nehmen muss. Ich habe wirklich in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, die Politiker, ja, die reden immer viel, aber die machen einfach nicht genug. Und damit da wirklich was vorangeht, muss man sich zusammentun mit seinen Schulkameraden, mit Vereinen, ich weiß es nicht, aber man muss sich mit anderen Leuten zusammentun und man muss es selbst in die Hand nehmen. Also ich bin ja Patin bei Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage und da ist ja schon mal so eine ganz große Gruppe von über 1000 Schulen in ganz Deutschland, wo eben hunderte, tausende von Schülern sind, wo man sich auch ja, Hilfe holen kann. Aber man darf es nicht den anderen überlassen. Jetzt ist die Zeit zu kämpfen und das muss man auch machen.
Sie haben für Ihr Engagement im November letzten Jahres das Bundesverdienstkreuz bekommen. Wie wichtig war das für Sie?
Ich glaube, das war sehr wichtig, weil ich muss sagen, ich bin schon auch ganz schön ausgebrannt manchmal mit dem Thema. Ja, weil mein ersten Film, den ich zu dem Thema gemacht habe, war 2007 und seitdem rede ich mir wirklich den Mund fusselig und versuche eben wirklich dieses Thema aktiv anzugehen. Und manchmal habe ich wirklich gedacht, so ich muss jetzt wirklich aufgeben, ich kann nicht mehr, ich kann einfach nicht mehr. Und als hätte es Herr Steinmeier gehört, ja, habe ich dann eben das Bundesverdienstkreuz bekommen und das hat mir einfach gesagt, Nemo, du machst da was, was andere nicht so machen. Das hat eine ganz andere Richtung. Mach mal einfach weiter.
Wir sind auf jeden Fall dankbar, dass Sie es getan haben. Es war ein sehr spannendes Gespräch, sehr bewegendes Gespräch. Vielen Dank. Am Ende gibt es immer ein kleines Dankeschön für unseren Gast, ein kleines Geschenk. Ich greife hier mal kurz rein. Ich habe ein Buch für Sie gefunden von Niklas Frank. Kennen Sie den?
Nein.
Sein Vater Hans Frank war einer der schlimmsten Nazi-Schergen, die es gab. Der wurde als Schlächter von Polen bekannt und bei den Nürnberger Prozessen hingerichtet. Und Niklas Frank, sein Sohn, ist heute auch über 80 und macht genau das, was sie machen. Er geht an die Schulen, klärt die Schüler auf, dass sowas Schlimmes wie der Nationalsozialismus in Deutschland nicht mehr kommt und arbeitet publizistisch dagegen an. Das ist sein aktuelles Buch. Auf in die Diktatur heißt es, ein Wutanfall von Niklas Frank. Der hat es Ihnen persönlich gewidmet.
Oh, wirklich? Ah, oh, toll. Ich habe eine Gänsehaut am ganzen Körper.
Ich danke Ihnen, dass Sie Zeit für Leute hatten. Wünsche Ihnen alles Gute.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.